Wir freuen uns, dass wieder Sonntag ist. Das Besondere an diesem Tag ist, dass wir uns versammeln dürfen unter Gottes Wort, unter dem Wort unseres Heilandes Herrn Jesus, der uns den Weg durch die Zeit weisen will. Gerade in dieser Passionszeit ist es wichtig, ruhig zu werden, stille zu werden. Wir sind eingeladen, darüber nachzudenken, was Gott für uns in Jesus getan hat, wovon er uns erlöst hat. So leicht vergessen wir dies, so wie uns auch das Beispiel von Jakobus und Johannes es zeigt, dass das Menschliche oft über das Geistliche, über den Weg mit Jesus Christus tritt. Und das soll nicht so sein. Christen sollen Christus gemäß leben und nicht Menschen gemäß. Ich lese uns zunächst den Predigttext aus Markus 10, die Verse 35 bis 45. Da heißt es, da gingen zu ihm auf dem Weg nach Jerusalem, nach Golgatha, als Jesus mit den Jüngern unterwegs war, da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10, die anderen Jünger, hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Dieser letzte Vers ist ja identisch auch mit dem Wochenspruch aus dem Matthäusevangelium. Und soll uns ganz deutlich machen, damals den Jüngern, uns heute, dass nur einer wirklich dient und uns gedient hat. Das ist Gott in Jesus Christus. An einer anderen Stelle sagt der Herr Jesus, selbst wenn ihr alles getan habt, sollt ihr bekennen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben ja nur getan, was uns aufgetragen wurde. Echter Dienst an uns ist der Dienst Gottes in Jesus Christus. Allerdings musste das immer trotz der 3 Jahre, die die Jünger unterrichtet worden sind, immer wieder deutlich gemacht werden. Nach 3 Jahren war Jesus mit seinen Jüngern auf dem Wege nach Jerusalem, nach Golgatha. Und schon wieder war ein Streit ausgebrochen unter ihnen. Oder Begehrlichkeiten kamen auf. Ich will das, ich will jenes. Und der Herr musste ihnen sagen, ihr wisst gar nicht, was ihr redet. Ihr wisst gar nicht, was ihr bittet. Was ihr bittet, geht am wahren Ziel vorbei. Ich habe mir extra hier das Blatt nochmal zurückgehalten, was der Gitarrenchor in der Hand hatte und gesungen hat im Refrain. Mach was klein dir, mir klein vor Gott. Das, was vor dir groß ist, das macht mir groß. Dass ich folge dir, Jesus, ganz allein, mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los, lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Jesus wollte auch hier Jakobus und Johannes sagen, ihr könnt nur brauchbar sein, wenn ihr eure Ziele aufgibt, wenn ihr euch aufgibt. Denn das, was ihr zu bieten habt, kann ich nicht gebrauchen im Aufbau des Reiches zur Ewigkeit. Wahre Größe in Jesus Christus ist das Dienen. Und die Erinnerung in der Passionszeit, dass Gott uns in Jesus gedient hat, ist sehr wichtig. Petrus hat das später auch in seinem Brief geschrieben und er zeigte auf im zweiten Brief, was alles im geistlichen Leben vorhanden sein soll und kann. Und wenn dies nicht vorhanden ist, dann hat man vergessen, wer einem gedient hat, wovon man erlöst worden ist. Ich lese uns mal diese Verse. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Darum wendet alle Mühe an und erweist in eurem Glauben Tugend. In der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit, in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Und wer dies nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Er hat vergessen, welche Passion Jesus auf sich nahm, um ihn zu erlösen. Er hat vergessen, wer er war und dass er nicht so bleiben konnte, wenn er in Beziehung mit dem lebendigen Gott treten will. Jesus war auf dem Weg nach Golgatha, einfach um das wegzunehmen, was uns hinderte, in der ewigen Gemeinschaft mit dem Schöpfer aller Dinge zu stehen. Die Kluft zwischen Gott und uns, und daran sollen wir uns erinnern, war so groß und so tief, dass sie durch nichts überbrückt werden konnte. Durch nichts. Keine Leistung, keine guten Worte, keine Anstrengung konnte diese Kluft überbrücken. Darum sagte Jesus, niemand, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Du schaffst es nicht, Beziehung zu Gott herzustellen, ohne die Gemeinschaft, die tiefe Gemeinschaft mit Jesus Christus. Diese Taten, die uns anhafteten, haben alles kaputt gemacht, was Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Daran sollen wir uns neu erinnern. Und sollten sich auch Jakobus und Johannes erinnern. Ich muss für euch nach Golgatha. Ihr macht mit eurem Wesen alles kaputt. Wir erinnern uns daran, dass diese beiden, die Söhne des Zebedäus, ganz forsch waren. Sie wollten Jesus verteidigen. Sie wollten andere Menschen umbringen, die nicht nach ihren Vorstellungen Christus aufnahmen. Als sie nämlich durch Samaria kamen, nahmen die Samariter Jesus nicht auf. Mit welcher Begründung? Wir lesen mit der Begründung, weil er sein Angesicht nach Jerusalem richtete. Die Samariter und die Juden waren Feind einander. Die Juden haben gesagt, ihr taugt nichts, ihr Samariter. Und die Samariter sagten, wir haben unser eigenes Heiligtum, wir beten hier. Wir kennen diese Geschichte aus dem Johannesevangelium, dieses Gespräch, was Jesus mit der Samariterin führte und der Samariterin auftat, wie ihr Leben eigentlich aussah, wie verderbt und verkorkst es war. Und das Angebot, das Jesus gab, dass sie doch Wasser von ihm nehmen sollte, dass ihre Seele gesund würde. Und sie dann die Frage stellt, ja, wo sollen wir denn anbeten? Hier zu Samarien oder zu Jerusalem? Die einen sagen so, die anderen so. Und Jesus sagt, nur der, der in der Geist, im Geist und in der Wahrheit betet, der kann zu Gott kommen. Und wir merken, da war diese Spannung in Israel. Und dann sagten Jakobus und Johannes, wir haben eine einfache Lösung, Herr. Sag du nur ein Wort, wir bringen die alle um. Das ist das Beste. Wir lassen Feuer vom Himmel fallen. Ganz einfach. Dann sind wir die Samariter los. Und dann sagte der Herr zu ihnen, wisst ihr nicht, zu wem ihr gehört? Wessen Geistes Kinder ihr seid? Und hier also auch wieder, Herr, wir haben einen Wunsch. Wir möchten an deiner Seite sitzen im Himmelreich. Ihr wisst gar nicht, was ihr bittet. Ihr erkennt euch selber gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wer ihr seid. Ihr wisst gar nicht, warum ich nach Golgatha gehen muss. Weil ihr meint, ihr seid gut. Das sind alles so die Zwischendimensionen, die hier gedacht und gesagt werden konnten. Und auch wir sollen uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, damit wir als Christen nicht anfangen, selbstständig zu werden. Unsere guten geistlichen Pläne umsetzen zu wollen, sondern gerade auch in der Passionszeit wieder neu merken, wir kommen nur zum Vater durch Jesus Christus. Er hat das geduldet und erduldet, was wir hätten erdulden müssen, um unserer Sünde willen. Wir brauchen die Erleuchtung durch ihn. Wir können ihm keine Ratschläge geben, was er zu tun hat. Wir können auch nicht unsere Wünsche in der Weise ausbreiten, als ob er sie erfüllen müsste, sondern wir müssen fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich brauche dich, du brauchst mich nicht, aber ich brauche dich. Die Passionszeit lädt uns zu solchen Gedanken und Überlegungen neu ein und will uns auch in die Entscheidung führen zu dem Herrn. Uns ihm ganz neu zu unterstellen und seine Worte gerne hören zu wollen. Obwohl wir vielleicht versuchen, Schlechtgemachtes wieder gut zu machen, wird es uns nicht gelingen. Wir können Ersatzlösungen für das geben, was wir schlecht gemacht haben. Aber wir können das Schlechte nie auslöschen. Wir können, wenn wir jemand wehgetan haben, uns entschuldigen. Aber dass wir ihm wehgetan haben, können wir nicht auslöschen. Die Entschuldigung löscht es nicht aus. So wie man Israel auch nicht mit Geldern eine Wiedergutmachung geben konnte. Man kann die Toten nicht wieder aus den Feueröfen holen. Mit Geld. Wir merken, wir brauchen jemand, der uns frei macht von dem, was uns anhaftet. Wir brauchen Jesus Christus. Jakobus und Johannes waren fleißige Leute. Sie waren Fischer. Jeden Tag fuhren sie mit dem Boot auf den See Genezareth, schon in der Nacht, ins Morgengrauen hinein. Und fingen Fische. Fleißige Leute. Sie waren Arbeiter. Sie wussten, wie man anpackt, was man tut. Und natürlich ist das dann eine Prägung, die man gerne auch in den Weg mit Jesus hineinnehmen möchte. Wir wissen schon, was richtig ist. Wir wissen, was zu tun ist. Jesus rief sie weg von ihrer Arbeit. als sie am See Genezareth gerade dabei waren, auch die Netze zu flicken. Kommt, kommt, folgt mir nach. Aber das alte Wesen, und das soll uns auch bewusst werden, steigt immer wieder nach vorne. Wir wissen schon Bescheid, Herr. Wir wissen, was gut ist. Gib uns, dass wir sitzen, einer zur Rechten, einer zur Linken, in deiner Herrlichkeit. Wir wissen, das ist gut. Und das muss auch so sein. Ihr wisst nichts. Ihr verlasst euch auf euren Verstand. Ja, sie waren gewohnt, anzupacken, Entscheidungen zu treffen. Aber trotz all ihres Fleißes konnten sie ihr altes Leben nicht verändern. Wenn es darauf ankam, wichen sie aus. Was lesen wir in Gethsemane? Jesus hat es zuvor gesagt. Wenn ihr euch auf euch selbst verlasst, ihr werdet mich alle verlassen. Eure frommen Sprüche werdet ihr nicht umsetzen können. Erkennt doch, wer ihr seid. Und wir lesen dann tatsächlich, da verließen sie ihn alle. Obwohl sie alle gesagt haben, das machen wir nicht. Sie haben sich selbst überschätzt. Und auch uns soll immer wieder neu der Gedankenanstoß gegeben werden, darüber nachzudenken, ob wir uns nicht selber überschätzen in unserem frommen Wesen, in dem, was wir uns so vornehmen, was wir für Gott tun wollen. Wie ist es, wenn es darauf ankommt, wenn die Stunde des Todes da ist? Denn davor hatten die Jünger ja Angst in Gethsemane, dass auch sie gefangen genommen werden könnten und dass sie vielleicht dem Tode überantwortet würden. Da verließen sie alle Jesus und flohen. Vorher haben sie groß geredet. Das ist unsere alte Natur, das sind wir. Wir reden auch oft groß, aber wenn es drauf ankommt, dann weichen wir zurück. Und da sollen wir wieder ganz demütig und klein werden und sagen, danke, Herr Jesus, dass du nach Golgatha gegangen bist, für uns, mit uns. Ernst Moder, Sohn, der Pastor, der auch der Gemeinschaftsbewegung diente, er sagte einmal, man muss immer in allen Wegen versuchen, den Blick auf das Kreuz und den Gekreuzigten zu richten, in allem. Wenn dieser Blick da ist, dann werden wir klein und Jesus wird groß. Wir müssen es lernen, mit dem Blick auf den Herrn Jesus durch unsere Tage zu gehen. Denn erkennen wir immer, wenn wir ihn am Kreuze sehen, wer wir waren, wovon wir befreit werden mussten. Der Tod stand auf unserem Leben. Wir waren dem Tode geweiht. Jesus hat ihn auf sich genommen, hat uns befreit. Dann, wenn wir immer wieder auf den Herrn blicken, dann gibt es für uns keine Unmöglichkeiten mehr. Dann können wir jeden Weg annehmen. Erlösung von Sünde kann nicht durch Fleiß oder Alternativgaben, Geschenke erreicht werden, sondern nur durch eine Person, die Jesus Christus heißt. Diese Frage, die Jesus ihnen stellte, könnt ihr denn euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Könnt ihr diesen Kelch trinken? Natürlich waren sie ganz spontan und wir sagen, selbstverständlich, Herr, wir folgen dir nach. Auch im Lukas-Evangelium gab es ja so einige, die sagten, natürlich, wir folgen dir nach. Hast du das auch überlegt? Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Bist du immer noch bereit? Wege zu gehen, die dir menschlich unangenehm sind, die nicht mehr bequem sind, die vielleicht mit Verfolgung zu tun haben. Wir hörten ja gerade diese Zeugnisse auch aus der Karmelmission. Bist du immer noch bereit, ihm zu folgen? Sie sagten spontan, ja, das können wir. Allerdings, Jakobus musste den Märtyrertod sterben. Er wurde erst später enthauptet. Und Johannes wurde ja auf die Insel Patmos verbannt, unter dem Kaiser Domitian. Leidenstaufen. Aber diese Leidenstaufe, die Jesus für uns durchmachen musste, konnte keiner nachvollziehen. Es ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk zu unserer Erlösung. Und Jesus sagt, den Platz zu meiner Rechten, zu meiner Linken, den Platz wird der einnehmen, der dazu bereitet ist. Und das ist die Frage, wer ist denn nun dazu bereitet? Wer kann diesen Platz wirklich einnehmen? Diesen Platz zur Rechten und Linken Jesu kann nur der einnehmen, der durch das Lamm Gottes selbst erneuert, gereinigt und gerecht gemacht worden ist. Von denen heißt es auch in der Offenbarung 20, diese werden mit ihm regieren und herrschen. Sie werden bei ihm sein, die sich ganz ihm unterstellt haben, die nicht ihr Können in die Waagschale geworfen haben, sondern gesagt haben, alles Herr bist du, wie es auch in dem Chorlied anklang. Alles Herr bist du. Wir wundern uns darüber, dass Gläubige oft gar nicht wissen, wie sie im Segen wirken können. Sie wissen es deswegen nicht oder wie sie im Segen wirken, weil der Herr es tut. Wenn wir in Matthäus 25 lesen, wenn der König kommt und das Gericht über die Nationen hält, dann spricht er von denen, von den einen, ihr seid Gesegnete des Herrn. Geht ein zu des Herrn Freude. Ihr seid gesegnet. Wieso sind wir gesegnet? Was haben wir gemacht? Ja, ich war hungrig, ihr habt mich gespeist. Ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ich war krank und ihr habt mir beigestanden. Wieso? Haben wir gar nicht gemerkt. Ich habe euch geführt. Und die anderen, die haben gesagt, ja, hätten wir das gewusst, wo du bist, dann hätten wir dir gedient. Aha, ihr wolltet mir dienen und nicht euch dienen lassen. Des Menschensohn ist gekommen, nicht, dass er sich dienen lässt, sondern dass er dient und gibt sein Leben zur Erlösung für viele. Er dient. Jesus will dir dienen. Lässt du das zu, dass er dir dient? Oder hast du dir immer noch vorgenommen, du willst ihm dienen? Die Belohnung ist bei denen zu sehen, denen Jesus dienen durfte. In Johannes 17, Vers 6 sagt der Herr auch, dass diejenigen, die sein Wort im Herzen beherbergen und bewahren, als die Treuen genannt werden. Die wirklich durch diese Zeit gehen können, gebraucht vom lebendigen Gott zum Segen für andere. Und der bleibt in Ewigkeit, so wie es Johannes auch dann später in seinem ersten Brief ausdrücken durfte. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit zur Rechten und zur Linken des Heilands darf er sein. Für diese ist der Platz im Himmel bereitet. Der Lebensschatz und das Lebensziel ist allein in Christus gegeben. Wenn wir im Hebräerbrief lesen, im 11. Kapitel, lesen wir von wunderbaren Glaubenszeugen. Verschiedene Namen werden genannt, wie sie Gott vertraut haben. Und dann lesen wir aber am Ende, was sie alle bekannt haben. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir wollen geführt werden dahin, wo unser Herr, unser Gott ist. Wir sind hier nur Gäste und Fremdlinge. Deswegen haben wir hier auch kein Sagen. Das Sagen findet statt in der Herrlichkeit, wo Gott ist. Er redet und wir tun. Er führt und wir lassen uns führen an den Platz, an den Ort, zu dem Menschen, wo Gott es will. Wir haben ja eine Vorschattung. Gerne reden wir von Abraham. Man singt in der Sonntagsschule von Abraham. In der Jugendstunde wird Abraham immer ganz besonders hoch gehalten, weil er der Vater des Glaubens ist. Aber auch Abraham musste erst mit nach Golgatha. Wir lesen das in 1. Mose 22, wo Gott etwas von Abraham verlangte, und zwar sich und alles, was er hatte, aufzugeben. Er hat viele Fehler vorher auch begangen. Er hatte dann auf den klugen Rat seiner Frau gehört, die Magd der Frau zu nehmen, um dort ein Kind zu empfangen. Und es war schwierig, das war falsch. Er hat auf viele andere gute Gedanken, die ihn bewegten, gehört. Er hat auch, wo er Furcht hatte, Angst hatte, sich Wege überlegt, wie er mit der Furcht umgehen konnte. Aber all das konnte Gott nicht dienen. Und dann kam es zu dieser Entscheidung. Abraham, jetzt sage ich dir etwas. Du musst dich und alles, was du hast, loslassen. Und dann kam der Auftrag. Gott sprach zu ihm, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn und den du auch noch lieb hast. Also nicht den Sohn, der ist sowieso nicht so gut geraten. Ja, den schenke ich dir, Gott, kannst du haben. Den du lieb hast. Dein einzigen, den du lieb hast, geh hin in das Land Moria, das ist nach Jerusalem, und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Und dann lesen wir, dass Abraham früh aufstand, gürtete sich seinen Esel, nahm noch Knechte mit und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Er hat also vorher gar kein Gespräch mit seiner Frau gesucht oder mit anderen, sondern er hat das dann getan, weil er merkte, im Vorfeld hat er oft versagt. Jetzt muss er auf die Stimme Gottes hören. Und er tat das, was ihm am schwersten fiel. Seinen einzigen Sohn, den er noch dazu lieb hatte, nach dem Berg Moria zu führen. Und sie gingen miteinander, Vater und Sohn, so wie vorgeschattet der himmlische Vater mit seinem eingeborenen Sohn, ging er nach Golgatha. Und als Abraham dort ankam, war er willig, alles hinzugeben, auch wenn er das nicht verstand. Er hatte ja die Verheißung des Lebens bekommen, er sollte ein großes Volk werden. Aber jetzt war er bereit, alles zu geben. Er legte seinen Sohn auf den gebauten Altar, band ihn und nahm das Messer und wollte ihn schlachten zu einem Brandopfer. Das ist kein Bild nur. Das ist eine Realität. Eine Realität. Er hätte ihn getötet und verbrannt. Und dann kam die Stimme Gottes durch den Engel, tu es nicht. Denn in diesem Augenblick sehe ich, dass du mich wirklich lieb hast. Weil du alles aufgegeben hast, dich und deinen einzigen und lieben Sohn hast du für mich alles geopfert. Und jetzt habe ich das Sagen. Jetzt darf ich über dein Leben reden und es einteilen. Und dann sprach der Herr, ich habe bei mir selbst geschworen, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel, wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Wir merken diese Spannung. Jakobus, Johannes, was redet ihr? Ihr wisst gar nicht, was ihr redet. Ihr müsst euer Leben aufgeben. Ihr müsst mit nach Golgatha kommen. Ihr müsst mit sterben. Erst dann könnt ihr auferstehen. Ich habe jetzt gerade von einem gläubigen Mann ein Traktat von uns zurückbekommen und er hat freundlicherweise einige Anmerkungen, nicht nur zu dem Traktat, sondern zu seinen Gedanken gegeben, weil in diesem Traktat zum Beispiel auch angeführt wird, dass Jesus Christus für uns starb und dass wir dadurch Leben haben sollten. Und dann hat er viele Bibelstellen aufgeschrieben und sagt, ja, die Auferstehung ist doch das Leben, die Auferstehung ist das Leben. Und da kam mir dann auch in den Sinn, ohne Tod gibt es kein Leben. Ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Der Tod muss zuerst erfolgen, auch in unserem Leben. Wir müssen erst von uns sterben. Paulus hat das so wunderbar im Philipperbrief gesagt, sagt er, ich möchte dem Tod Jesu ähnlicher werden. Warum? Damit ich auch seiner Auferstehung gleich werde. Wenn ich nicht dem Tode ähnlich werde, werde ich auch das Leben der Auferstehung nicht erfahren. Dann bleibe ich als ein Toter, der versucht, gute Werke zu tun. Als einer, der Gott dienen will und nicht Gott dienen kann. Abraham gab alles. Und das wurde belohnt. Jesus gab sich in den Tod und nahm uns gleichsam mit. Komm mit, du musst sterben. Komm mit. Denn der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Und die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Verstehen wir? Es ist nicht nur ein Glaube schlechthin, dem wir folgen sollen an Jesus Christus, sondern eine Hingabe. Wir sollen uns nun belehren lassen durch ihn. Er will uns dienen, damit wir auch dienen können. Der Weg zum Ziel heißt also dienen. Herrschen und dienen in dieser Welt können nicht zusammenkommen. Jesus sagte zu ihnen, schaut mal in die Welt hinein. Ja, die Obersten, die können nicht dienen, sondern sie sind immer der Herrschaft erlegen. Sie müssen herrschen. Sie müssen bestimmen, was gemacht wird. Dienen ist etwas anderes. Das Gute des Nächsten suchen, selbst unter Preisgabe des eigenen Lebens. Ihr sollt das nicht tun, sagt der Herr. Ihr sollt nicht herrschen, sondern ihr sollt auch Diener werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern diene. Und so sind auch Kinder Gottes berufen. Nicht, dass sie sich von anderen dienen lassen, sondern den anderen dienen. Dem Nächsten dienen. Das ist unsere Berufung. Passionszeit will uns das wieder ganz neu sagen. Nun ist die persönliche Frage vielleicht, ja, wie kommen wir denn dazu? Wie kann denn das so bleiben? Da habe ich wieder bei Modersohn etwas gelesen. Er gibt so drei Punkte als Hinweis. Ein Punkt lautet, fang an, deine Gebete jeden Tag mit Dank für die vollbrachte Erlösung auszusprechen. Werde nicht müde, dem Herrn Jesus für das wunderbare und umfassende Heil zu danken, das er für dich vollbracht hat. Denn es steht geschrieben, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Da ist es. Danke für Golgatha, dass du dort gestorben bist und nicht mehr dem alten Menschen leben musst. Und das Zweite, was er hier sagt, erwarte nichts mehr von dir und von deinen guten Vorsätzen. Erwarte alles allein von der bewahrenden Gnade. Geh nicht mehr so gedankenlos durch deine Tage, sondern geh mit dem Gebet um die bewahrende Gnade. Es ist wahr, was auch der Dichter gesagt hat, auf dem so schmalen Pfade gelingt uns ja kein Tritt, es geht denn seine Gnade bis an das Ende mit. Erwarte nichts von dir. Erwarte nichts von deinen Vorsätzen. Erwarte alles von ihm, dem Herrn und seiner Gnade. Und das Dritte, und das ist auch so wahr, und da müssen wir Acht geben, ein Drittes, du musst erkennen, dass die Hauptversuchung des Feindes von Menschen ausgeht. Darum musst du dich ja besonders wappnen, die Reizungen zum Ärger, zur Heftigkeit, zur Empfindlichkeit kommen in den allermeisten Fällen von den Menschen her. Und, nicht wahr, der alte Mensch betätigt sich gerade auf dem Gebiet der Beziehung zu anderen Menschen besonders. Deshalb gilt es, besonders wachsam zu sein, auch dem Nächsten gegenüber, dass du nicht zu Fall kommst. Hast du früher auf diese Weise deine Niederlagen erlitten, so gilt es jetzt gerade hier Siege zu erringen. Wenn du merkst, dass dich ein Mensch ärgert, ob mit oder Absicht, so schau aufs Kreuz und sage, Herr Jesus, ich danke dir, du hast mich erlöst, dass ich der Sünde nicht mehr dienen muss. Ich danke dir, dass ich mich nicht mehr ärgern muss. Wenn du es so machst, dann werden die schwierigen Menschen, über die du dich so geärgert hast, aufhören, dir schwierig zu sein. Du wirst nicht mehr in den Niederlagen leben, sondern von einem Sieg zum anderen gehen. Eine wunderbare geistliche Weisheit, die der Pastor Modersen hier weitergab. Und die auch in diesen Bibeltext passt und in diese Zeit. Wir sollen Aufblick haben zu Jesus. Er hat uns gedient, er will uns dienen, damit wir das sind, was zum Lobe seines Namens gereicht und dass wir zubereitet werden, auch einst zu seiner Rechten und zu seiner Linken zu sitzen und mit ihm zu regieren und zu herrschen nach seinem Wohlgefallen. Der Herr segne uns mit solchen Gedanken in dieser Passionszeit. Amen.